das ist immer so ein bisschen locker heißt, mit Belohnung kann man nichts verkehrt machen. Und das A, stimmt es nicht. Und B, finde ich, braucht auch die Belohnung so eine gewisse Hierarchie. Das heißt, macht jemand eine gute Leistung, dann spricht ja auch nichts gegen eine Belohnung. Und von mir ist auch eine tolle Belohnung. Aber ich muss ja da auch eine Abstufung haben. Wenn es für jedes Verhalten, egal wie gut es ausgeführt wird, immer eine Belohnung gibt, warum soll der Hund sich anstrengen, irgendwas besser zu machen?
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Einen guten Plan und einen sinnigen Übungsaufbau für das Hundetraining. Darum soll es heute gehen in Teil 1 von Richtig Üben. Dafür eingeladen habe ich mir Rainer Durrenkamp. Hallo Rainer, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, ich freue mich auch.
Ja, an dieser Stelle vielleicht nochmal Dankeschön für das Feedback zur Folge vom häuslichen Programm. Das hat mich sehr gefreut, dass da viel kam und dass euch die Folge zum Nachdenken angeregt hat.
Ja, dann freut mich das auch.
Und heute geht's weiter mit einem sehr anwendbaren Thema, also sehr praxisnah. Richtig üben.
Ja.
Wir fangen erstmal so an, um ein bisschen aufzuräumen. Was muss ich denn machen, damit Verhalten mehr wird und was, damit Verhalten weniger wird?
Ja, hier können wir uns wieder mal der Lerntheorie bemühen. Das heißt letztendlich, wenn Verhalten mehr werden soll, muss ich das für den Hund irgendwie lohnen, dass er sagt, ja, das mache ich in der Folge öfter. Und wenn Verhalten weniger werden soll, also wenn ich möchte, dass Verhalten weniger werden soll, dann darf sich das für den Hund nicht lohnen. Das heißt, das muss irgendwie für den Hund unangenehm sein, einen Nachteil haben, dass er sagt, das lohnt sich nicht, das mache ich in der Folge weniger.
Mhm. Das heißt, haben wir da ein Beispiel, was könnten Hunde denn so auslegen als das lohnt sich und das lohnt sich jetzt nicht mehr?
Naja, da sind wir typischerweise bei den Dingen von Belohnung und Bestrafung. Das heißt, letztendlich entscheidet der Hund das, was lohnt sich für mich. Und habe ich jetzt einen Hund, der gerne frisst, dann werden sich Leckerchen lohnen. Also ist Leckerchen eine Form der Belohnung. Wenn ein Hund gerne mit mir zusammen ist, dann ist es das Soziale, dass ich ihn darüber belohnen kann, dass er bei mir sein darf. Wenn er gerne stimmungsanfällig ist, dann kann ich ihn freundlich ansprechen. Also typisches Loben, das wäre dann für den Hund auch natürlich eine Belohnung. Oder ich kann ihn streicheln, ne, dass er sagt, ich werde gerne angefasst. Also es ist immer entscheidend, dass der Hund muss das als belohnend empfinden oder eben auch als bestrafend. Ne? Und wenn jetzt ein Hund meinetwegen nicht gerne angefasst wird und ich streichel den, dann ist es ja keine Belohnung. Dann wird das eher vielleicht sogar als unangenehm, also sprich als Bestrafung empfinden.
Mhm. Das heißt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Besuch bekomme und ich habe einen Hund, der ganz doll gerne die Aufmerksamkeit von mir haben möchte, während ich Besuch da habe und ich schicke den immer wieder zurück auf die Decke und motz den an, dann könnte es je nach Hund sein, dass er es als Belohnung oder als Bestrafung wahrnimmt?
Ja, das hat dann auch wieder was, da sind wir schon ziemlich tief im Thema drin, Belohnung, Bestrafung. Es hat dann auch ein bisschen was mit der Verhältnismäßigkeit zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sag mal, weil vielleicht auch Besuch da ist, ich ihn so halbherzig anmecker, jetzt geh aber, komm, aber mal zurück jetzt, ja, dann wird quasi mein verbales Ansprache, also da könnte ich ja auch mit belohnen und bestrafen. Ich spreche ihn freundlich an, dann belohne ich ihn. Ich mecker ihn an, dann bestrafe ich ihn. Wenn er jetzt auf Stimmung gut reagiert, könnte ich das, die Stimme oder meine Stimmung für beides benutzen. Wenn er jetzt gerne, das war ja dein Ausgangsbeispiel, wenn er gerne in meiner Nähe ist und Aufmerksamkeit hat, wenn ich ihn jetzt halbherzig anmeckere, weil ich das vor dem Besuch vielleicht auch gar nicht machen will, dann lohnt sich das für ihn, weil er ja immer wieder im Zentrum steht und Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, ich will ihn zwar bestrafen, aber der kümmert sich, der redet mit mir, der bringt mich immer wieder zurück zur Decke, kann dann belohnender sein als mein Wunsch der Bestrafung, weil ich gesagt habe, ich habe ihn doch angemeckert.
Jetzt haben wir ja in beiden Beispielen etwas hinzugefügt, also entweder eine Bestrafung lerntheoretisch hinzugefügt oder eine Belohnung. Wie ist es denn mit dem Weglassen? Also wann kommt zum Beispiel eine negative Bestrafung zum Einsatz?
Ja, also die negative Bestrafung erstmal von der Definition her war ja, glaube ich, auch schon in anderen Podcasts. Ich nehme etwas Angenehmes für den Hund weg, damit er das als unangenehm, also als Bestrafung empfindet. Und das könnte jetzt in deinem Beispiel natürlich sein, wenn er zu aufdringlich ist bei Besuch, dass ich ihn dann in den Flur packe und die Tür zumache. Das heißt, ich nehme ihm meine soziales Miteinander, meine Aufmerksamkeit nehme ich ihm quasi weg, dass er das dann als Bestrafung empfindet. Dann würde ich Dinge, etwas Angenehmes wegnehmen. Ein Klassiker für die negative Bestrafung ist der ganze Welpenbereich. Das heißt, ich spiele mit meinem Welpen und der spielt zu dolle, dann würde ich beides. Ich würde einmal meckern, aua, dann hätte er durch das Verbale eine positive Bestrafung. Ich würde kurz aufhören, mit ihm zu spielen, dann hätte er eine negative Bestrafung. Also das Angenehme wird sein gelassen. Ich spiele nicht mehr weiter, wenn er so dolle ist. Warte einen Moment und inszeniere wieder das Spiel, damit er sagt, okay, immer wenn ich zu dolle mache, dann ist das Spiel vorbei. Und dann ist quasi die negative Bestrafung greift. Ich würde das aber immer auch mit einem Anmeckern machen und meinem Hund signalisieren, das war zu feste, du hast jetzt zu feste hier reingebissen, das tut mir weh. Und dann würde ich quasi beide Bestrafungsformen gleichzeitig nutzen. Einmal das Anmeckern, also die Stimmung als Unangenehmes hinzufügen und das Angenehme das Spiel wegnehmen. Und dann hätte ich quasi eine doppelte Form der Bestrafung. Und bei einem Welpen oder Junghund würde ich dann aber relativ zeitnah wieder anfangen und sagen, okay, neue Chance, du kannst wieder mit mir spielen, bleib halt verhältnismäßig. Und dann geht das Spiel auch weiter.
Das heißt, wenn wir jetzt im Anlernen-Bereich, wir gucken jetzt nochmal auf das Welpen- oder Junghunde-Beispiel und der Hund lernt jetzt so eine Basic-Sache, also zum Beispiel sitzen bzw. sitzen bleiben. Wo würde da denn die negative Bestrafung zum Einsatz kommen?
Also das wäre für mich der zweite Schritt. Das heißt, du würdest erstmal natürlich, hier willst du ja, dass Verhalten mehr wird, dass er erstmal das Beibringen davon, dass der Hund sich hinsetzt. Da wärst du im typischen Beibringen anlernen. Das heißt, hier wäre man erstmal mit der positiven Belohnung am Werke, Je nachdem, nehmen wir mal den Klassiker jetzt, der Hund kriegt dafür ein Leckerchen, weil er sich hinsetzen soll. Das heißt, ich führe das Leckerchen über die Nase, Hund setzt sich hin, zack, ich tüte vorne ein und der Hund wird quasi positiv belohnt, wenn er sich hinsetzt. Das ist der erste Schritt. Im nächsten Schritt würde man dann, wenn er länger sitzen bleiben soll, mehrere Leckerchen hintereinander geben, dass so eine kleine Erwartungshaltung geschürt wird, dass er sagt, oh, ich bleib lieber sitzen, dann gibt's hier noch mehr Leckerchen. Der nächste Schritt wäre dann, dass man zeitverzögert die Leckerchen gibt, also dass man dann zwischen, meinetwegen, bis er das erste Leckerchen bekommt, einen Moment wartet, bis zum zweiten wieder ein bisschen wartet, sodass er auch die Wartezeit quasi in der Erwartungshaltung lernt, ich muss sitzen bleiben, damit ich noch ein weiteres Leckerchen kriege. Es gibt es aber nicht mehr sofort. Also abwarten wäre dann das, was dazu. Und dann hätten wir ja schon das Sitzen und Sitzen bleiben. Und die beiden Schritte gehe ich dann an. Und da ich aber nicht ein Leben lang mit viel und zeitverzögert und hin und her, sondern ich will ja auch mal weggehen können und er soll trotzdem bleiben, dann wäre quasi so der nächste Schritt, wäre dann zum Beispiel, man geht 3-4 Schritte rückwärts, geht weg und es gibt halt jetzt kein Leckerchen mehr. Und dann wird der Hund sagen, ja, kein Leckerchen, also keine Belohnung, also stehe ich wieder auf. Und jetzt käme die negative Bestrafung zum Zuge. Das heißt, ich nehme wieder Futter in die Hand, vor die Nase, führe den an dieselbe Stelle zurück, versuche, ihn in den Sitz zu formen, ich mache das immer so, ich halte die Hand mit dem Leckerchen dann vor den Bauchnabel, dann setzen sich die meisten Hunde hin, weil sie ja gelernt haben, Hand irgendwie da in der Höhe. Ich will halt nur typische Sichtzeichen geben. Und Hörzeichen gebe ich auch keins. Das heißt, er hat ja einen Fehler gemacht, er ist aufgestanden, bevor ich ihm freigegeben habe. Also führe ich ihn zurück an dieselbe Stelle, mache die Hand vor dem Bauchnabel, der Hund setzt sich hin und jetzt bekommt er kein Leckerchen, weil er ja aufgestanden ist. Das heißt, hier greift jetzt die negative Bestrafung für den Fehler. Er ist aufgestanden vor der Freigabe. Also das Angenehme bleibt weg. Er erwartet ja ein Leckerchen, weil er das ja in den ersten 3 Schritten ziemlich häufig bekommen hat. Also erwartet er jetzt ein Leckerchen, er erwartet was Angenehmes, das bleibt aus und damit greift die negative Bestrafung. Mhm.
Das heißt, es geht nicht direkt in die positive Bestrafung, wenn der junge Hund, der das noch lernt, jetzt aufsteht, sondern der Zwischenschritt ist die negative Bestrafung, bevor es dann, wenn es verbindlich angelernt wurde, auch dann die positive Strafe, also es wird durchgesetzt an das Sitz, bevor das zum Einsatz kommt.
Ja, so würde ich vorgehen. Mhm. Und dann gibt es Hunde, die sagen, ja, wenn du mich zurückführst und kein Leckerchen gibst, das ist nicht bestrafend genug. Ja, stört mich nicht. Ich mache das immer wieder und ich stehe immer wieder auf. Das wird man dann sehen, dass man eben mit der negativen Bestrafung keinen Erfolg hat. Das heißt, der Hund lernt in der Wiederholung nicht, lieber sitzen bleiben, sonst kriege ich das Leckerchen vorenthalten. Und das merkt man halt am Folgeverhalten des Hundes. Und wenn dann die negative Bestrafung den Hund nicht genügend bestraft, weil er den Fehler dann immer wieder macht, dann sollte man umschwenken auf die positive Bestrafung. Und dann führt man den am Halsband zurück und drückt den Hintern ein bisschen runter, zieht vorne ein bisschen hoch, sodass der Hund Unangenehmes, also hier wird jetzt was Unangenehmes hinzugefügt, als positive Bestrafung für den Fehler aufstehen vor der Freigabe. Aber es gibt viele Verhaltensweisen und auch viele Hunde, wo man über die negative Bestrafung schon sehr zuverlässiges Verhalten bekommt. Also gerade, wenn die Dinge ablenkungsfrei stattfinden. Dann sagen viele Hunde, es gibt eh nichts Besseres, ich hätte gern das Leckerchen gehabt, oh Mann, scheiße, warum kriege ich keins? Und dann kriegt man schon eine hohe Zuverlässigkeit rein. Also gerade zu Hause oder im Garten, da kann man echt, bleiben wir bei dem Beispiel Sitz, da kann man echt große Distanzen sich entfernen, zurückkommen und belohnen und der Hund freut sich dann. Also da kann man schon sehr viel Zuverlässigkeit reinbekommen. Es ist nur nicht für alle Verhaltensweisen und für jede Ablenkung ausreichend. Mhm. Aber das entscheidet ja ein Stück mit der Hund. Und das wäre dann ja aus meiner Sicht schlau, erst über die negative Bestrafung zu gehen und mir vielleicht in vielen Fällen die positive Bestrafung schenken zu können, weil ich hier schon auf eine hohe Zuverlässigkeit gekommen bin. Dadurch bleibt der Hund natürlich sensibler auf die positive Bestrafung, weil ich sie seltener benutzen muss.
Das heißt aber, wenn der Hund jetzt wieder aufgestanden ist, ich habe ihn zurückgeführt mit dem Keks, dann gibt es diesen Keks nicht.
Nein. Wichtig ist, es gibt kein neues Kommando, also keine neue Anweisung, weder Hörzeichen, also kein neues Sitz und kein neues Sichtzeichen, also Zeigefinger nach oben. Das heißt, ich hatte ja schon Sitz gezeigt oder gesagt. Der Hund hat im besten Falle gelernt, so lange sitzen zu bleiben, bis ich auflöse oder freigebe. Und deswegen gibt es kein neues Signal. Und kein Leckerchen, weil er ja einen Fehler gemacht hat. Wo soll er sonst wissen, dass es falsch war? Wenn ich da ein Leckerchen gebe, wird er ja sagen, oh super, ne, ich setze mich hin, hat Rainer ja gesagt, dann stehe ich auf, dann sagt er wieder Sitz, dann setze ich mich hin. Und das Ungeschickteste, was man machen kann, man sagt erneut Sitz und gibt erneut ein Leckerchen. Dann würde er sagen, ja. Und das ist ja dann auch blöd für den Hund, ne? Der steht auf und ich sage Sitz, gebe ihm ein Leckerchen. Der steht auf, ich sage Sitz und gebe ihm ein Leckerchen. Woher soll der Hund denn lernen, dass Aufstehen falsch ist? Also gab ja nie was Negatives. Er sagte immer, ja, Rainer sagt Sitz, ich mach Sitz. Ne? Und wenn er jetzt quasi das auch ne, öfter macht, selbst wenn ich da kein Leckerchen gebe und ich jetzt nur erneut Sitz sage, dann macht er ja alles richtig. Ich sage Sitz, er macht Sitz. Ich sage Sitz, er macht Sitz. Und ich bin dann enttäuscht, weil der Hund aufsteht und sagt, Mann, der lernt gar nicht sitzen zu bleiben. Ja, kann er ja nicht, weil er den Fehler gar nicht erkennt. Wenn ich immer wieder erneut sage, setz dich, dann sagt er, ja, mach ich. Und dann macht der Hund aus seinem Ding alles richtig und ich bin enttäuscht, dass er es nicht richtig macht, weil wir einfach so ein bisschen aneinander vorbei trainiert haben.
Ich glaube, wenn man das jetzt so, also in der Mensch-Mensch-Kommunikation sehen würde, wäre das ganz selbstverständlich, dass man dann nicht sagen würde, toll. Aber in der Hund-Kommunikation ist dann doch immer die Hand sehr schnell da, dass dann doch noch ein Keks kommt, erfahrungsgemäß.
Ja.
Also wenn ich mir so überlege, wenn jetzt, das ist natürlich ein bisschen schwammiger Vergleich, weil jetzt wir in einer partnerschaftlichen Beziehungsstruktur, wenn ich davon ausgehe, dass ich meinem Partner sagen würde, ey, kannst du heute die Spülmaschine bitte ausräumen? Und der würde sagen, ja klar, mache ich. Und dann macht er es nicht. Dann würde ich sagen, ey, was war denn los? Warum hast du denn die Spülmaschine nicht ausgeräumt? Hatten wir doch so ausgemacht. Und wenn er dann die Spülmaschine ausräumt, murrend, dann will ich danach nicht hergehen und sagen, oh mein Gott, wie toll, du hast die Spülmaschine, sondern will ich sagen, ja, hat er jetzt gemacht, ne? Wenn wir jetzt aber einen richtig harten Tag beide haben, er geht von sich hin und räumt das ganze Wohnzimmer auf und die Spülmaschine und sonst was, dann würde ich vielleicht angemessen dessen mal sagen, oh, danke, dass du das heute gemacht hast, ich hätte es heute gar nicht mehr geschafft. Also so die Angemessenheit in der Belohnung, finde ich, ist auf einer menschlichen Ebene manchmal oder also kann man besser greifen als bei Hunden. Da ist dann schnell die Kekshand da.
Ja, das ist schon so. Ne? Und das gab es ja, glaube ich, auch schon in anderen Folgen, dass es immer so ein bisschen locker heißt, mit Belohnung kann man nichts verkehrt machen. Und das A, stimmt es nicht. Und B, finde ich, braucht auch die Belohnung so eine gewisse Hierarchie. Das heißt, macht jemand eine gute Leistung, dann spricht ja auch nichts gegen eine Belohnung. Und von mir ist auch eine tolle Belohnung. Aber ich muss ja da auch eine Abstufung haben. Wenn es für jedes Verhalten, egal wie gut es ausgeführt wird, immer eine Belohnung gibt, warum soll der Hund sich anstrengen, irgendwas besser zu machen? Es gibt ja eh immer die gleiche Belohnung. Ich vergleiche das immer so ein bisschen so, habe ich nicht gemacht, aber es ist vielleicht so ein bisschen, wenn ich jetzt meinen Kindern früher, als sie in der Schule waren, dann, also pass auf, für jede Note gibt es, keine Ahnung, 5 €. Egal, ob du eine 1 oder eine 4 schreibst. Ja, dann wird vermutlich meine Tochter gesagt, ach du, eine 4 schreibe ich ohne zu lernen. Wenn es da auch 5 € für gibt, warum soll ich lernen? Also warum soll ich mich anstrengen, besser zu werden, wenn doch die Belohnung immer dieselbe ist. Das macht dann keinen Sinn. Und so kann man ja auch schon eine Leistungssteigerung erreichen, indem man sagt, okay, dafür gibt es jetzt von mir aus nur fein gemacht und hier fein gemacht und ein Leckerchen, weil es besser war als die andere Ausführung.
Wenn es nicht was ist, was eh intrinsisch ist, also was man eh machen möchte, weil man total gerne Mathearbeiten schreibt oder so, aber ja.
Ja.
Ja. Ja, das ist ein gutes Beispiel.
Ja, das ist ja auch immer, ne, dann hast du ja immer dann, also klar, ich hätte meinen Sohn jetzt nicht belohnen müssen für Sport machen, ne? Also das, ja. Ne, das ist selbstbelohnend, ne? Und hier geht es ja alle Dinge, die für den Hund selbst belohnt sind, das sind ja selten Verhaltensweisen, die wir von außen extern fördern müssen. Das heißt, beim Lernen geht es ja immer drum oder beim Üben geht es ja immer drum, dass ich in der Regel was planvoll anfange und ich will das Verhalten so haben. Ein Verhalten, was der Hund eh von sich aus anbietet, das will ich entweder nicht haben oder zumindest gemindert. Ne? Also nehmen wir jetzt mal unsere Retriever, ne? Die brauche ich nicht belohnen, wenn die irgendwas ins Maul nehmen und zu mir bringen. Das machen die von sich aus. Das ist so selbstbelohnend. Ja, hier muss ich auch eher wieder die negative Bestrafung nehmen. Ja, das heißt, wenn jetzt mein Hund kommt und bringt mir irgendeinen Schlappen, ne, weil er sagt, hurra, ich freue mich, komm, ich bring dir mal was. Wenn ich das belohnen würde und freuen, dann würde er mir andauernd Schuhe bringen. Da kommt jetzt die negative Bestrafung. Ich kümmere mich nicht drum. Das heißt, ich nehme den Schlappen nicht ab, da muss ich auch nicht schimpfen. Mich interessiert es quasi nicht. Und dann wuselt er da mit dem Schlappen vor mir rum. Und irgendwann wird er sagen, es lohnt sich nicht, weil er nimmt ihn ja gar nicht, ne, findet das nicht toll, freut sich nicht und so weiter und so weiter. Das heißt aber, die Aktion, etwas ins Maul zu nehmen und zu mir zu kommen, die muss ich bei einem Retriever nicht fördern. Die ist quasi angelegt, genetisch angelegt und selbst belohnt.
Mhm. Nochmal zurück zur negativen Bestrafung. Mein Gefühl ist, sag mal, ob du das auch so wahrnimmst, dass die manchmal so im Gegensatz zur positiven Bestrafung und zur positiven Belohnung so ein bisschen unter den Tisch fällt. Kann das sein, dass sie ein bisschen im Übungsaufbau manchmal nicht ganz so mit integriert ist? Oder ist das Quatsch?
Ich weiß das nicht. Also im Karnes-Studium wird es ja gelehrt. Ich persönlich mache das auch. Ich weiß auch, dass Tanja das macht. Und ich habe nicht so viel Einblick jetzt, wie andere TrainerkollegInnen ihr Training so aufbauen, ob da die negative Bestrafung als Trainingsplan noch mit drin ist. Für mich wird es vermehrt auch in den Verlauf, den wir eben hatten, ins Anlernen gehören. Also dann ist es typischerweise so im Welpen-Junghunde-Training der Fall.
Oder wenn jetzt ein Tierschutzhund neu kommt, der gar nichts kann, dann natürlich auch.
Ja.
Ne? Ja. Ja.
Genau. Also wenn da so Anlernen, da hast du recht, da steht immer natürlich für, der Hund kann das noch nicht, was wir so vorhaben. Und dann ist das Alter, ich sag mal, egal. Wenn er es nicht kann, muss er es beigebracht bekommen. Hier haben wir halt immer nur den Unterschied, habe ich einen Tierschutzhund, der hat natürlich, keine Ahnung, 3 Jahre Lebenserfahrung. Ja, und dann ist die Frage, wird er mit der Lebenserfahrung, bin ich da nicht vielleicht doch auch eher bei der positiven Bestrafung, weil er sagt, für kein Leckerchen geben, mache ich hier nichts besser. Ne? Und da kann man den jungen Hund, der noch ein bisschen unerfahren ist, ne, und gerne Futter mag, schon ein bisschen eher hinkriegen. Aber im Prinzip hast du recht, wenn der Hund das nicht kann, kriegt das erstmal beigebracht, egal welches Alter er hat. Und ich kann mir schon vorstellen, und das ist bei mir auch so, wenn ich gerade so in mich rein denke, kommen jetzt erwachsene Hunde ins Training, die 3-4 Jahre sind und echt wo ein großes Problem dranhängt, dann ist man selten, dass man sagt, wir bauen hier nochmal die negative Bestrafung ein, weil das unerwünschte Verhalten des Hundes ist für den Hund ja so selbstbelohnend, dass die negative Bestrafung nicht dagegen anstinken kann. Ja, und das ist ja immer, das ist ja wie so ein, wie so eine Waage oder wie so ein Tauziehen, ne? Dass wie sehr belohnt das unerwünschte Verhalten. Und das muss man sich auch immer klar machen. Das heißt, wenn der Hund etwas macht, was ich nicht gut finde, dann macht er das ja nicht, um mich zu ärgern, sondern es ist irgendwas intern, was den Hund belohnt. Das heißt, hier wird das innere Belohnungssystem angetriggert. Es lohnt sich für den Hund mit Hormonausschüttung und so weiter und so weiter. Da kann Iris mit Sicherheit genauer sagen, was da alles so passiert. Aber der Hund macht es, weil es sich für sich oder für ihn lohnt und nicht, um mich zu ärgern. Ja, und jetzt muss ich natürlich, wenn das Verhalten unerwünscht ist, aus meiner Sicht der Dinge und soll weniger werden, dann muss ich mit einer Bestrafung dagegen arbeiten. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die negative Bestrafung geringer ist als die Selbstbelohnung, die der Hund erfährt, wenn er das Verhalten zeigt. Und dann komme ich natürlich mit der Bestrafung, mit der negativen Bestrafung nicht weiter. Das heißt, hier muss ich dann eine positive Bestrafung nehmen. Das heißt, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das, je nachdem, in was für einem Trainingsbereich ich vermehrt tätig bin, dass dadurch die negative Bestrafung an manchen Stellen einfach nicht so häufig mit im Trainingsplan so mit drin ist.
Was würdest du denn sagen, sind so die häufigsten Fehler beim alltäglichen Üben mit dem Hund, den HundehalterInnen machen?
Ich würde sagen, es fehlt die Generalisierung. Ja. Das, glaube ich, ist einer der häufigsten Dinge, was nicht so.
Kannst du nochmal gerade Generalisierung für unsere HörerInnen erklären, was damit gemeint ist?
Ja, also umgangssprachlich würde ich sagen, der Hund soll das Verhalten generell zeigen. Ne, dazu muss ich es an verschiedenen Orten üben, zu verschiedenen Zeiten, weil man immer so im Kopf hatte, ja, das kann er doch. Ja, das kann er, aber nicht generell, sondern halt nur in gewissen im gewissen Kontext oder unter gewissen Bedingungen. Ne? Und das ist so der Klassiker, na, daheim macht er das. Ne? Daheim hat man es vielleicht auch geübt. Und dann kann er es eben erstmal nur daheim. Und nehmen wir unser Sitz von mir aus wieder. Das übe ich im Wohnzimmer, weil scheiß Wetter ist und dann kann er das im Wohnzimmer. Dann kann er das noch lange nicht im Flur. Und dann kann das noch gar nicht lange im Garten. Das heißt, ich muss an mehreren Stellen zu verschiedenen, in verschiedenen Bereichen muss ich üben, damit der Hund sagt, also alles ändert sich. Die Uhrzeit, der Ort, von mir aus auch die Person, ne? Wenn ich das jetzt mache und Tanja mache, ne? Alles ändert sich. Nur eins bleibt gleich, wenn ich mich hinsetze, dann kriege ich ein Leckerchen. Das ist die einzigste Konstante, die ich habe. Dann kann ich sagen, das Verhalten wird generell gezeigt, also ist generalisiert. Im Training sage ich häufig, das Verhalten muss stabilisiert werden, ne? Der Hund muss das safe zeigen. Ne? Dann benutze ich nicht den Ausdruck Generalisierung, sondern aber ich finde, das ist, steckt ja schon ganz gut drin. Ne? Der zeigt es eben nicht generell, sondern er zeigt es nur spezifisch. Ja? Und der Gegenspieler dazu wäre, das ist quasi diskriminiert gelernt. Das heißt, er kann es nur unter diesen Voraussetzungen und unter anderen Voraussetzungen kann er es eben nicht. Auch so ein Klassiker ist, dass in der Regel, wenn man dem Hund Sitz beibringt, sitzt er vor mir. Mhm. Wenn er jetzt 3 Meter von mir entfernt ist und ich sage Sitz, dann will der Hund zu mir kommen und vor mir Sitz machen, weil er hat es vor mir gelernt. Das ist nicht selbsterklärend, dass er jetzt sagt, okay, ich bin auf 3 Metern. In dem Moment, wo Rainer Sitz sagt, geht mein Hintern auf den Boden und ich setze mich. Sondern er wird sagen, ich mache das wie immer. Ich komme nach vorne und setze mich direkt vor dich. Und dann sind die Leute enttäuscht, dass sie sagen, na Mann, der macht gar keinen Sitz. Doch, er macht es so, wie er es gelernt hat. Jo. Und dass das Trainingsschritte sind, ne, zwischen vor mir sitzen oder vor mir 3 Meter entfernt zu sitzen, das muss man generalisieren. Es ist generell, wenn ich Sitz sage, setzt du dich hin. Egal, ob du vor mir oder 3 Meter vor mir bist. Und das würde ich so vielleicht als einer der häufigsten Fehler bezeichnen. Und Fehler ist es aber auch nur, wenn es die Leute nicht besser wissen. Ja, und das ist häufig was, was sie gar nicht so wissen, sondern sie gehen davon aus, da kann doch Sitz. Also macht das doch automatisch überall. Und das ist jetzt unser Job im Training, quasi den Leuten zu sagen, nee, das ist nicht selbsterklärend. Das musst du ihm Stück für Stück beibringen, damit er das überall zeigt.
Wie kann man denn Übungen gezielt schwerer machen? Also vor allem, wenn ich jetzt dran denke, ich habe jetzt keinen Trainer, keine Trainerin dabei, möchte im Alltag ein Verhalten üben, dass es auch mit Ablenkung klappt. Was wären da so Steigerungsmöglichkeiten?
Ich würde immer erstmal gucken, ich nehme mal irgendwas, damit es ein bisschen greifbarer ist. Ne? Also ich will jetzt, dass der Hund lernt, sich an mir zu orientieren. Ne? So. Und dann würde das am Anfang Sinn machen, das mit der Leine zu machen. Also der Hund ist von mir aus an der Leine. Dadurch, dass er an der Leine ist, ist er bei mir im Nahbereich. Ich würde darauf achten, dass ich einen relativ entspannten Rahmen habe, also dass keine zu große Ablenkung da ist. Das macht man eben nicht auf der Hundewiese, wenn man Hund auch gerne Hunde mag, sondern das macht man ein bisschen abgelegener. Ich würde erstmal für eine kurze Zeit trainieren und auf meiner Gassi-Strecke. So, das wäre so der Klassiker. Damit würde ich es dem Hund am leichtesten machen. Und wenn ich es jetzt schwerer machen will, würde ich als erstes die Zeit erhöhen. Er muss es jetzt länger machen. Ich gebe immer mal Zeiten rein, damit es jetzt greifbarer wird. Also er soll am Anfang, keine Ahnung, sich 3 Minuten orientieren. Ja, unter diesen Bedingungen. Und die erste Steigerung ist jetzt 4 Minuten oder 5 Minuten, 6 Minuten, 8 Minuten. So, und jetzt kann er sich 8 Minuten an mir orientieren. Und jetzt würde ich gucken, was will ich verändern, um es
also dem ganz Hund kurz, noch etwas... Also ganz kurz, 8 Minuten, ohne dass wir unterbrechen müssen, ohne dass man irgendwie sagen muss, hey, orientier dich. Ne? Also ohne es ständig einzufordern. Genau. Selbst, also sozusagen verbindliche genau. 8 Minuten.
Genau. Ich würde sagen, erstmal selbstverständlich, ne, 8 Minuten. Und das wäre jetzt auch erstmal egal, ob ich das Verhalten belohne, also im Anlernen noch bin, oder ob ich das Verhalten auch über Bestrafung dann verbindlich mache. Mhm. Ne, das heißt, er müsste selbstverständlich, ich will weder belohnen noch bestrafen. Er orientiert sich jetzt durch die Steigerung der Zeit, meinetwegen 8 Minuten an mir. Ja, und jetzt würde ich sagen, alles klar, das macht er schon toll. Es wäre doch auch geil, wenn er das ohne Leine macht. Ja, dann könnte man jetzt es schwerer machen, weil ohne Leine, ganz viele Hunde sagen, ja, Leine ab, dann bin ich fort. Ne? So, das heißt, ich mache es schwerer, indem ich die Leine abmache und dann würde ich aber die Zeit wieder kürzer machen. Ne? Weil er kann es ja erstmal nur, und dann sind wir da beim Generalisieren, er soll sich irgendwann generell an mir orientieren, er kann es aber jetzt nur unter den Rahmenbedingungen, Leine dran, im Nahbereich, ohne Ablenkung, auf meinem Spazierweg. Ja, für eine kurze Zeit. Ne? Und die Zeit habe ich ausgebaut. Jetzt will ich die Leine abmachen. Dann mache ich meinetwegen die Zeit wieder kürzer. Ja? Dann sage ich jetzt ohne Leine nur 4 Minuten. Oder ich sage, ich mache die Zeit kürzer und versuche das nochmal an einem anderen Ort. Damit ich da auch schon anfange zu generalisieren. Ne? Das heißt, am Anfang habe ich immer auf dem Hinweg trainiert. Ne? Jetzt trainiere ich meinetwegen auf dem Rückweg an einer anderen Stelle. Ne? Sodass ich immer, wenn ich eine Sache schwerer mache oder für den Hund neu, mache ich andere Dinge wieder ein Stück leichter, um es dann wieder auf dieselbe Zeit zu kommen. Und dann wäre so ein Normalfall, ne? Ich würde 8 Minuten an dem einen Ort mit Leine im Nahbereich. Dann würde ich sagen, so, jetzt machen wir die Zeit wieder ein bisschen kürzer, weil ich die Leine abmache. Oder ich mache die Leine wieder dran und wechsle aber den Ort. Die Zeit bleibt auch kürzer. Bis ich dann sagen kann, also egal an welchem Ort, ich kann 8 Minuten an der Leine an verschiedenen Orten gehen. Ja, dann habe ich die Zeit erstmal stabil, habe den Ort gewechselt und könnte jetzt mit der Leine auch ein bisschen spielen, ne? Die Leine abmachen und so weiter und so weiter. Und dann erst zum Beispiel käme Ablenkung ins Spiel. Das heißt, jetzt würde ich irgendwas, aber kontrolliert, ne, keine Ablenkung aus dem echten Leben. Das echte Leben ist für mich immer so, also ich sage mal, wenn ich die Übung selber gestalte, auch von ihrem Schwierigkeitsgrad her, dann führe ich Regie. Das echte Leben ist wie Improvisationstheater. Da kommt irgendwas um die Ecke und ich muss jetzt reagieren, handeln und improvisieren. Und deswegen ist es immer sinnvoll, am Anfang sich die Übung selber zu gestalten, also eine geplante Ablenkung mit reinzunehmen. Und wenn ich jetzt eine Ablenkung mit reinnehme, dann mache ich die anderen Schritte wieder ein bisschen leichter. Dann ist er vielleicht wieder an der Leine und die Zeit ist wieder kürzer. Und ich fange an dem Ort an, wo ich mein Training begonnen habe. Ja, wo ich meinetwegen immer, und das ist, empfehle ich auch häufig bei mir im Einzeltraining, dass ich sage, du, ihr habt doch eine Gassi-Runde und mach doch mal so einen Abschnitt von deiner Gassi-Runde. Mach das mal zu deinem Trainingsbereich.
Mhm, so eine kleine Lerninsel schaffen erstmal.
Mhm. Sowas, ja. Genau. Und an dem Ding trainierst du immer, egal was. Dann weiß der Hund schon mal, dass es hier mit Training belegt. Und hier geht es häufig schneller, dass der Hund neue Dinge lernt, weil er sagt, hier trainieren wir immer. Mit dem Nachsatz, wenn du es nur da übst, kann er es auch nur da. Ne? Und dann sind wir wieder rückwärts, dann ist es eben nicht generalisiert, sondern diskriminiert auf den Ort Trainingsstrecke. Und so kann man immer nutzen. Das heißt, nutze ich dieselbe Stelle, habe ich einen schnelleren Lernerfolg mit dem Nachteil, dass das noch nicht überall macht.
Mhm. Das heißt, jetzt ein Hase, der vorbei hoppelt, ist nicht so eine gute Ablenkung. Warum nicht?
Das ist Improvisationstheater. Genau. Ne? Naja, also
das ist das
mal,
Problem, ne? An dem Hasen jetzt.
Das Problem ist an dem Hasen gar nichts. Ne? Wenn ich jetzt einen Hund habe, der sich motiviert, also jagdliche Motivation hat, dann ist der raus. Ne? Dann ist der im besten Falle im Jagdmodus. Ne? Und auch das hatten wir ja schon im Podcast. Dann kippt der quasi ins Jagen, fachlich gesehen in den stoffwechselbedingten Funktionskreis. Und dann ist es auch schwierig, auf der sozialen Ebene noch zu lernen und Dinge von mir anzunehmen. Ne? Also weder mit Belohnung noch mit Bestrafung. Wir gehen jetzt von einem Hund aus, der selbstbelohnend jagen geht. Ne? Also da jagen hat immer nichts mit Sozialem zu tun und dann wird schwierig, da quasi eine Übung durchzuziehen, weil die Ablenkung einfach zu groß ist. Ne? Der schnallt dann quasi um. Ne? Und was beim Üben natürlich immer wichtig ist, gerade wenn der Hund einen Fehler gemacht hat, kommt ja dann eine Form der Bestrafung, entweder die negative oder positive, wie wir es vorhin hatten, und man geht in die Wiederholung. Das heißt, immer wenn ich bestrafen musste, gebe ich dem Hund die Chance auf, du kannst es besser machen, um einer Bestrafung zu entgehen. Und das ist halt blöd, der Hase kommt nicht wieder, der ist weg. Ja, das heißt, wenn der Hund jetzt den Hasen sieht und ich würde sagen, du sollst dich orientieren und ich würde den bestrafen, habe ich keine Chance auf Wiederholung.
Ja, wir können ja nicht da noch zwei neue Hasen bestellen. Ja.
Leider nicht. Nee. Ja, und ich weiß nicht, was das Tierschutzgesetz sagen würde, wenn man mit dressierten Hasen üben würde, ob das erlaubt wäre. Nee, der kommt einfach nicht wieder.
Ja.
Deswegen ist es gut, eine geplante Ablenkung zu haben, damit ich dann in die Wiederholung gehen kann, dass der Hund lernt, okay, ich sollte mich orientieren, das habe ich gelernt, also an Leine im Nahbereich, ne, ohne Ablenkung. Und jetzt kann ich das schon eigentlich. Aber wenn Ablenkung kommt, dann schaffe ich es noch nicht. Und jetzt kommt dann wieder die Form der Bestrafung. Die will er ja vermeiden. Also das ist ja unser Lernziel, dass er auch eine Bestrafung vermeiden will, indem er verbessertes Verhalten zeigt. Was er natürlich vorher beigebracht bekommen hat. Das heißt, das Verhalten hat er ja gelernt und jetzt gehe ich in die Wiederholung. Das heißt, die Wiederholung ist für mich der Schlüssel zum Erfolg, der häufig im echten Leben nicht gewährleistet werden kann. Und das ist jetzt, ich gehe jetzt mal weg vom Anlernen, nehmen wir zum Beispiel einen Hund, der an der Leine pöbelt, ja, und jetzt würde der pöbeln und dann würde ich das Verhalten bestrafen und dann müsste ich sagen, Entschuldigung, können Sie nochmal zurückkommen? Ich würde gerne in die Wiederholung gehen. Das macht man im echten Leben häufig nicht, was schade ist. Man könnte ja Menschen ansprechen und ich sag mal, die allermeisten HundehalterInnen würden in die Wiederholung gehen und würden sagen, na klar, helfe ich dir. Aber man müsste sie halt ansprechen. Und wenn das nicht passiert, dann kommt quasi eine Form der Bestrafung und der Mensch mit seinem anderen Hund ist weg. Mein Hund lernt nur, wenn ich pöbel, gibt es eine Bestrafung. Aber das soll er ja nicht lernen. Er soll ja lernen, wenn ich das Pöbeln weniger werden lasse, im Bestfalle gar nicht mehr zeige, kann ich einer Bestrafung entgehen. Und das braucht die Wiederholung, weil er zeigt ja das Pöbeln, weil es für ihn in irgendeiner Form selbstbelohnend ist. Ja, sonst würde er es ja gar nicht zeigen. Es gibt ja Hunde, die pöbeln nicht, weil es sich für sie nicht lohnt. Die Hunde, die pöbeln, haben dadurch irgendwie eine Selbstbelohnung. Und jetzt kann ich über eine geeignete Form der Bestrafung den Gegenspieler machen. Also die Bestrafung ist doller als die Selbstbelohnung. Aber die Wiederholung ist das Entscheidende, dass der Hund lernt, wenn ich mein Verhalten ändere, dann kann ich einer Bestrafung entgehen. So komme ich zu dem Selbstverständnis. Die Selbstbelohnung greift nicht und die Bestrafung hat das Verhalten weniger werden lassen. Und durch die Wiederholung lernt der Hund, was sinnvoll ist. Was ja dann, um wieder dahin zu kommen, lasse ich die Bestrafung weg, also kann ich die Bestrafung weglassen, habe ich ja automatisch wieder eine negative Belohnung. Das heißt, das Unangenehme bleibt aus. Also umgekehrt, wie vorhin bei dem Leckerchen, das Leckerchen bleibt aus, bleibt jetzt die Form der Bestrafung aus. Und dann lohnt sich das Verhalten, nicht zu pöbeln.
Und das ist ja eine super Belohnung, ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß, dass ich also ich hasse ja so Finanzsachen und so Steuern und so. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Und wenn ich jetzt weiß, es kommt ein Brief vom Finanzamt und ich muss ganz viel Steuern zurückzahlen und dann kommt der Brief nicht oder die Summe, die ich zurückzahlen muss, ist nur ganz klein, dann ist es für mich eine viel bessere Belohnung, als wenn jetzt, weiß ich nicht, hier meine Mama mir Kuchen vorbeibringt, weil ich mich ganz doll freue, weil ich so Angst vor der Nachzahlung hatte.
Ja, ja. Ja, jetzt ist nur, ne, hier argumentieren wir beim Hund natürlich nicht über die Angst des Hundes, ne, sondern hier lernt er natürlich, ne, das ist unangenehm, das ist angenehm und wenn das Unangenehme ausbleibt, dann belohnt das den Hund. Und das ist ja auch immer dann, wo ich mich immer manchmal so aufrege, dass Leute sagen, wir bearbeiten nicht mit Belohnung oder nicht mit Bestrafung, es geht quasi gar nicht. Weil wenn ich
zeig
eine
mal
erwartete Bewohnung.
Ja. Mach das ja mal, zeig mal, ja, wie das dann gehen soll.
Ja. Ja. Mhm. Und natürlich, also wenn wir es jetzt, runterbrechen, dann kann man sagen, ich arbeite nicht mit positiver Belohnung oder mit positiver Bestrafung. Aber mit der negativen Belohnung oder der negativen Bestrafung arbeitet man immer. Es geht gar nicht anders da. Und das ja nicht mal, wenn der Hund was lernen soll, sondern das machen wir auch so. Das heißt, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, ich nehme jetzt mit in den Podcast auf und meine Hunde kämen an und würden sagen, du, ich habe jetzt irgendwie Späßchen und ich will jetzt gekuschelt werden oder irgendwas, würde ich ja nicht drauf eingehen. Und schon bestrafe ich. Weil ich das Angenehme, was sie erwarten, wenn sie zu mir kommen und was weiß ich, den Ellenbogen hochschubsen, werden sie in den meisten Fällen gestreichelt. Das ist was sie erlebt haben und jetzt sind sie enttäuscht, dass ich keine Zeit habe, auf ihr Verhalten einzugehen und dadurch habe ich schon gleichzeitig eine negative Bestrafung. Also man kann gar nicht ohne Bestrafung arbeiten.
Mhm. Du hast ja den Wert der Wiederholung jetzt nochmal herausgestellt und auch das Beispiel Pöbeln gesagt, das wäre so toll, wenn man dann die Leute vielleicht ansprechen würde, wenn man die Möglichkeit hat. Da kommen dann ja wir TrainerInnen ins Spiel und bieten teilweise sowas an wie Stunden, wo KundInnen sich gegenseitig begegnen, miteinander in die Wiederholung gehen. Mhm. Und da gibt es diese schöne 1-zu-3-Regel, die wir im Karnes-Studium von dir an die Hand bekommen. Was hat es damit auf sich und warum denn dreimal? Das ist ja ganz schön viel. Warum müssen die denn dann dreimal in die Wiederholung gehen?
Ja, also dreimal ist erstmal nur eine Guideline, ne, dass man sagt, also die Grundidee, die dahinter steckt, ist, der Hund soll das Verhalten öfter richtig gemacht haben als falsch. Ja? Und das dreimal hat sich so im Praxisalltag so ergeben. Das heißt, was man häufig hat, ne, der Hund pöbelt an der Leine, jetzt kommt eine positive Bestrafung, man geht in die Wiederholung, dann pöbelt er beim zweiten Mal häufig nicht, weil das noch ein bisschen nachwirkt. Gehe ich aber jetzt ein zweites Mal in die Wiederholung, kann es sein, dass er sagt, bam, da bin ich wieder, ne, und pöbel weiter. Ja, das heißt, einmal kann Zufall gewesen sein oder es wirkt noch so ein bisschen nach. Deswegen würde ich gerne ein zweites Mal. Und wenn ich erkenne, der schafft das auch noch ein drittes Mal, würde ich gerne noch ein drittes Mal in die Wiederholung gehen, weil dreimal nicht gepöbelt zu haben, das war kein Zufall. Das hat er irgendwie auch bewusst oder ich sag mal mit Absicht gemacht. Oder das heißt, hier greift eher so ein bisschen dreimal die negative Belohnung. Ah, guck mal, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Und es ist schneller beim Hund in der Umsetzung, weil er in der, und das ist wichtig, in der exakt gleichen Lernsituation. Das heißt, wir würden uns treffen, mein Hund pöbelt deinen an, dann würde ich dich bitten, also ich bestrafe jetzt, du bleibst stehen, ich gehe weg und komm wieder. Das heißt, wir sind am selben Ort. Du bist dasselbe Gegenüber, du hast denselben Hund mit als Ablenkung. Das heißt, es bleibt alles gleich. Ort, Person, Hund.
Abstand
zwischen uns. Mhm. Genau. Bleibt alles gleich, damit der Hund sagt, okay, der Schwierigkeitsgrad ist der gleiche. Beim ersten Mal habe ich für dieses Verhalten eine Bestrafung erfahren und jetzt im selben Schwierigkeitsgrad ist er manchmal noch ein bisschen beeindruckt, lässt das weg und kann damit überhaupt erst erleben, dass man einer Bestrafung entgehen kann, wenn man sein Verhalten ändert. Ja? Und dass das nicht so ein Zufallsprodukt ist, sondern dass man es in dieser gleichen Lernsituation festigen kann, macht es Sinn, das nochmal zu wiederholen. Und da ist irgendwann mal habe ich diese 1-zu-3-Regel, ich sag mal, da ins Spiel gebracht. Wenn man aber merken würde, das hat er jetzt zweimal gut gemacht und es könnte sein, dass er beim dritten Mal wieder pöbelt, dann bitte auch mit einer 1-zu-2-Geschichte zufrieden sein und in der Folge dann vielleicht auch öfter richtig machen. Hinkommen. Weil dann gibt es so eine Endlosspirale, da hat man zweimal, wer krampfhaft an diesem dreimal festhält und beim dritten Mal pöbelt er wieder, dann muss ich ja wieder bestrafen und dann geht es wieder in die Wiederholung. Und der Hund, ich will ihn ja zum Erfolg führen. Ja, das heißt, ich will, dass er im besten Falle mehrfach erlebt, durch eine Verhaltensveränderung kann ich der Bestrafung entgehen und ich höre auf, wenn er das genauso gut und richtig gemacht hat. Und das ist einfach nur die Guideline, dass man sagt, geh in die Wiederholung und lass es ihn öfter richtig machen als falsch.
Mhm. Auch auf die Gefahr hin, jetzt ein bisschen zu nerven und frage ich nochmal, auch wenn wir es im anlernenden Bereich eben schon hatten, zur Sicherheit für unsere HörerInnen, wenn der das jetzt dreimal gut gemacht hat, dann gibt es danach auch keine Belohnung für das Nicht-Pöbeln. Richtig?
Richtig.
Genau, das schreiben wir uns jetzt alle einmal hinter die Ohren.
Ich kann auch nochmal ausführen, was meine Erklärungen wären, warum nicht. Also, erstens mal ist die Schwierigkeit, wir belohnen und bestrafen ja immer das, was der Hund im Kopf hat. Und nicht, was wir von außen sehen. Das heißt, es gibt Hunde, die sich quasi dann gelernt haben, zusammenzureißen, pöbeln also deutlich weniger, als sie das sonst tun würden. Im Kopf sagen sie aber immer noch, also das nächste Mal, vielleicht das nächste Mal, dann mache ich es wieder. Ja? Es ist von außen aber schwer sichtbar, weil der Hund eben ruhig ist, also ruhig, indem er nicht pöbelt, vielleicht noch ein bisschen angespannt ist. Und wenn ich jetzt belohne, kann es sein, dass ich die Gedanken belohne, dann würde der Hund wieder pöbeln und jetzt müsste ich wieder bestrafen. Was ja gemein wäre, wenn ich quasi die Gedanken ans Pöbeln belohnen würde, dann sagt er, okay, dann mache ich es wieder und dann muss ich wieder bestrafen. Also einmal, es ist schwer zu erkennen, was hat der Hund gerade.
Es könnte ja auch sein, dass der Hund gerade denkt, ich orientiere mich oder ich laufe halt gerade genau in dieser Position einem halben Meter vor dir und vielleicht bestätigst du gerade das. Also es können, oder vielleicht bestätigst du, dass ich nach dem Schmetterling da hinten geguckt habe. Also so, man kann ja schlecht Verhalten, was man wegmachen will, oder wo man will, dass es weniger wird, belohnen ist ja nicht möglich, weil man ja immer irgendein Verhalten belohnt. Aber man kann ja nicht pöbeln belohnen.
Ja, also ja. Genau, also ein Nichtverhalten ist schwierig zu belohnen. Das heißt, es würde sich dann ein anderes Verhalten, ne? Also wenn ich, wäre dann gut, dass er dann, wenn er sich orientieren würde, ja, und ich würde das belohnen, das wäre ja nicht so dramatisch, ist aber die Frage, kriegt er das damit zusammen, dass das was zu tun hatte, dass er jetzt nicht mehr pöbelt? Ja, das heißt, dann würde Orientierung mehr werden, aber pöbeln würde nicht automatisch weniger werden, ne? Sondern hier würde dann Orientierung mehr werden. Wenn ich das immer so mache, kann es sein, dass der Hund sagt, ja, dann orientiere ich mich lieber, ne? Dann hat er aber auch nicht so eine selbstbelohnende Erfahrung quasi beim Pöbeln. Ne? Also dann bräuchte ich vermutlich gar nicht bestrafen. Ne? Weil wenn ich sage, guck mal, das ist bei meinen Hunden zum Beispiel so, die haben kein großes Interesse an den Hunden und pöbeln tun die sowieso nicht. Das heißt, die könnte ich ansprechen und dann könnte ich orientier dich doch lieber an mir mehr werden lassen, weil der Reiz der anderen Hunde gar nicht so groß ist. Ja? Und dann ist natürlich, dann wird aber, und das muss man immer dann unterscheiden, dann wird Orientierung mehr, aber Interesse an anderen Hunden wird nicht weniger, weil das ist für meine Hunde kein selbstbelohnender Prozess. Ja, und deswegen geht das an vielen Stellen. Aber wenn das Interesse des Hundes größer ist als das, was ich über Belohnung herstellen will, dann wird es nichts werden. Ja, dann wird der Hund sagen, dann verfolge ich jetzt meine Interessen. Es sei denn, man würde jetzt, nehmen wir den verfressenen Hund, ganz früh Leckerchen rausholen, die dem vor die Nase halten, bevor er quasi den anderen Hund als Reiz wahrnimmt. Dann sind wir aber nicht bei einer Verhaltensänderung, sondern sind wir bei Ab- und Umlenkung. Ja, und dann muss ich den Keks vor die Nase halten und weil er den Reiz anderen Hund nicht wahrgenommen hat, wird er auch nicht sein, bleiben wir bei dem Pöbeln, sein unerwünschtes Verhalten mit dem Pöbeln zeigen. Das würde gehen. Aber habe ich nur drei Leckerchen bei und treffe vier Hunde, ist blöd, ne? Weil beim vierten Hund wieder pöbeln, weil ich ihn eben nicht ablenken kann. Ja, und das muss man unterscheiden, will ich eine Verhaltensänderung oder will ich ein Leben lang den Hund ablenken? Kann man machen, aber dazu muss man nicht zu mir ins Training kommen, das geht ja selbsterklärend. Ne? Man muss immer nur früh genug sein und man muss bessere Belohnung da haben, als das Verhalten, was sich für den Hund selbst belohnt. Es ist immer wieder diese Waage. Der Hund macht eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie sehr lohnt sich mein Leckerchen und wie sehr lohnt sich intrinsisch das Pöbeln an der Leine?
Da nochmal ein kurzer Querverweis, wenn euch das Thema mehr interessiert, warum Hunde überhaupt an der Leine pöbeln, dann haben wir da zwei tolle Podcast-Folgen zu aufgenommen.
Ja, sind wir ein bisschen weit ausgeufert. Deine Grundfrage war ja, wenn der Hund jetzt das von uns erwünschte Verhalten zeigt, also nicht zu pöbeln, warum dann nicht belohnt wird. Das eine habe ich gerade ausgeführt, eben weil ich nicht genau weiß, was ich im Kopf des Hundes belohne. Und ein weiterer Grund, warum ich es nicht tun würde, ist, ich bewerte die Gesamtsituation. Das heißt, nehmen wir jetzt an, ich laufe mit meinem Hund spazieren und mein Hund ist Happiness und läuft mal ohne Leine, mal mit Leine und wir freuen uns. Und wenn jetzt ein Hund kommt, ja, und ich würde selbst mit dem Ablauf von eben und würde dann wieder belohnen, dann bewerte ich die Situation über die Maße. Die ganze Zeit macht er quasi nichts, aber jetzt holt er auf einmal die Belohnung raus. Jetzt holt er auf einmal Leckerchen raus und macht das. Das heißt, ich mache diese Situation natürlich für den Hund spannender und interessanter. Und wenn es dumm läuft, sagt er, okay, wann kommt der nächste Hund? Jetzt, ne, macht er wieder nichts, dann brauche ich wieder den Hund, den anderen Hund, den Gegner. Und wenn jetzt Bestrafung nicht im Verhältnis steht zur Motivation des Hundes und dann das für noch nicht stabil unterlassenes Verhalten ein Leckerchen kommt, das ist doch ein Chaos im Kopf des Hundes. Ja? Dann kriegt er mal eine Bestrafung und mal eine Belohnung. Die Bestrafung reicht aber nicht aus. Die Selbstbelohnung kommt noch von innen und sagt, mach's trotzdem. Und dann hört er gerade oder zeigt er ein bisschen gemindertes Verhalten. Jetzt fange ich wieder an und belohne das. Woher soll der Hund denn erkennen, was richtig und falsch ist? Also ich will nicht ausschließen, dass man das mit, ich kann meinen Hund saugut lesen und ich habe ein saugutes Timing, das irgendwie da hinkriegen kann, aber selbst ich würde mir das nicht zutrauen, das so auf den Punkt zu bringen, dass der Hund genau differenzieren kann, ah, das ist die Bestrafung, die gab es dafür, das ist die Belohnung, die gab es dafür, weil das alles so zeitnah beieinander ist. Ne? Und das ist echt ein, und gerade bei den Pöbeln haben wir ja häufig sehr erregte Hunde. Ja, und dann belohne ich am Ende noch die Erregung und ach, das ist alles.
Eieieiei.
Ja, also es ist, ja, also von daher, wenn ich ein Verhalten weniger werden lassen will, über die Bestrafung und die Wiederholung gehen und die negative Belohnung als einzigste Belohnung zu nutzen und da nicht noch die positive Belohnung mit reinpacken, aus den eben genannten Gründen.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Gibt es noch irgendetwas, was dir in der Folge jetzt gefehlt hat, was du unseren HörerInnen noch mitgeben willst oder was Generelles zu dem Thema?
Vielleicht nochmal in Kombi zu der Folge zum häuslichen Programm. Ich glaube, dass gerade diese Kombination so unendlich erfolgreich ist, wenn der Hund, wenn ich auf der sozialen Ebene nicht immer so vorhersehbar und berechenbar bin, sondern da auch meine eigenen Dinge mache und dadurch mich sozial aufwerte, also wichtig und interessant mache, und bei den Lernaufgaben, da bin ich aber sehr berechenbar und sehr verbindlich. Durch den guten Übungsaufbau kann der Hund genau lernen, wenn ich das mache, dann gibt es eine Belohnung. Wenn ich das mache, gibt es eine Bestrafung. Durch die Wiederholung kann ich lernen, der Bestrafung zu entgehen, etc. pp. Alles das, was wir eben hatten. Und häufig ist es ja andersrum. Das heißt, die Menschen sind sehr durchschaubar, weil die Hunde eben so gut beobachten, liegen rum, kennen uns, ne, unsere Stärken, unsere Schwächen. Das heißt, auf der sozialen Ebene sind wir super berechenbar. Wenn ich jetzt aber einen problematischen Hund habe und vielleicht zwischen verschiedenen Lernkonzepten hin und her springe, das heißt, beim Lernen bin ich durcheinander und auf der sozialen Ebene berechenbar. Und das versuchen wir ja gerade bei Canis umzudrehen, auf der sozialen Ebene nicht so durchschaubar zu sein, aber beim Lernen, da muss der Hund das Ganze durchschauen, weil er soll es ja richtig machen. Und diese Kombination, die rockt für mich nach wie vor noch so unendlich rein, weil es eben nicht nur dieses Lernen, 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 ne? Und nicht nur Beziehung, 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 sondern es ist genau diese Kombination daraus. Und in vielen Fällen versuche ich das Ganze umzudrehen.
Gut. Das lassen wir so stehen, würde ich sagen.
Das lassen wir so stehen.
Das war eher der erste Teil zum Thema richtig üben. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast schreiben wollt, dann findet ihr uns auf Instagram unter canis_kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Und wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne mal vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit und einen schönen Herbstanfang. Bis dahin, tschüss!